Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Sie haben seit dem Beginn der Corona-Krise zu einem besonderen Umgang mit der Infektionskrankheit aufgerufen und gesagt, dass es sich prinzipiell um eine Krankheit handelt, die mit der Influenza oder anderen Coronaviren vergleichbar wäre. Stehen Sie weiterhin zu Ihren Aussagen?
Ja, ich habe mich intensiv ja jetzt in den vergangenen Monaten auch mit allem, was dort zur Verfügung stand, an wissenschaftlichen Aussagen, an Neuigkeiten auseinandergesetzt. Und ich denke, das hat sich nicht geändert. Und ich bin gespannt, wie andere, die das völlig anders dargestellt haben, da jetzt damit umgehen werden.
Gab es im Laufe der letzten 3 Monate auch für Sie einen Erkenntnisgewinn? Gab es Aspekte der Krankheit, die Sie vorher anders eingeschätzt hätten?
Ja, ich habe genau wie das Robert-Koch-Institut und eigentlich alle, die sich mit Atemwegserkrankungen in den vergangenen Jahren beschäftigt haben, Corona gar nicht so richtig auf der Rechnung gehabt. Und da sind ganz wenige, wie Herr Drosten zum Beispiel, der seine letzten Jahrzehnte mit SARS verbracht hat und allein mit diesem Erreger verbracht hat und Ähnlichem, der einen völlig anderen Blickwinkel hat. Aber alle die jetzt Verantwortung haben für Gesundheit und für die Verhütung von Atemwegserkrankungen, die hatten das nicht auf dem Zettel. Und das sieht man auch am Robert-Koch-Institut, was ja erst im Anfang März angefangen hat, überhaupt nach Corona zu suchen in seinem Sentinel-Programm. Die haben ja ein sehr, sehr gutes Sentinel-Programm, wo sie alle anderen Erreger, denen man so begegnet in der Grippewelle, dann regelmäßig auch quantitativ erfassen. Sie haben über mehrere hundert Sentinel-Praxen, Arztpraxen in Deutschland, die das Geschehen beobachten. Und wir haben eigentlich ein sehr gutes System, was ich natürlich auch voller Bewunderung mir jedes Jahr angeguckt habe. Aber da spielte auch Corona keine Rolle. Und erst jetzt, nach diesem Hype, dann hat man dort angefangen und hat tatsächlich nach den sauberen Methoden des Robert-Koch-Instituts hat man dort 13 Fälle gefunden. Und das ist natürlich wenig verglichen mit 18.000 Fällen Influenza, die man in der gleichen Saison gefunden hat.
Sie sagten, dass die PCR-Tests sehr sensitiv und im Falle von Corona nicht verlässlich seien. Dafür erhielten Sie viel Kritik. Doch in der vergangenen Woche sagte das sinngemäß auch Gesundheitsminister Spahn. Wie erklären Sie sich die 3-monatige Erkenntnisverzögerung bei der Bundesregierung?
Ja, das war ein Hype, der aus China kam, der über die Medien transportiert wurde. Und gleichzeitig war Herr Drosten da, der anbot, er könne das, was da in China geschehen ist, mit seinem Test darstellen. Das war das Angebot an die Politik. Und das wurde von den Medien so angenommen. Und für mich war das ziemlich klar, dass das ein Test ist, der eben sehr, sehr sensibel ist, bestimmte Molekülteile oder bestimmte genetische Teile und Grenzen findet, sie amplifiziert und dann auch nachweist, aber auch sehr empfindlich ist auf Verunreinigungen und sehr leicht Kreuzreaktionen aufweist. Und also das etwas ist, mit diesem Test kann man eigentlich nichts über Krankheiten aussagen. Man kann sagen, ob man diese Moleküle findet, die der Test amplifiziert. Das ist aber auch alles. Und wann man diese Moleküle findet und wo Verunreinigungen vorkommen, das beobachten wir gerade jetzt zum Beispiel in Gütersloh, wo wir feststellen, dass dort in einem Schlachtbetrieb unheimlich viele positive Tests gefunden wurden. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, wenn wir dann die Fleischstücke in den Supermärkten untersuchen, ob wir dort auch positive Tests an dem Fleisch finden oder ob wir in den Räumen dieses Schlachthofs eventuell die Tests positiv ausfallen. Also es gibt ja Coronaviren in der Umwelt des Menschen überall. Und es gibt bei Schweinen gibt es eine Darmerkrankung, die durch Coronaviren verursacht wird. Bei Rindern gibt es die Rindergrippe, wo auch die Coronaviren eine Rolle spielen. Es gibt bei dem Geflügel spielen Coronaviren eine große Rolle. Das heißt, die haben ja ähnliche Bestandteile, sind nicht genau gleich, aber sie haben ähnliche Bestandteile. Und die PCR-Tests, wenn sie nicht sehr, sehr genau gemacht werden, wenn jetzt zum Beispiel nur das E-Gen nur noch analysiert wird, dann gibt es unheimlich viele Kreuzreaktionen und falsch positive Befunde. Und das wird sich dann ausstellen, wenn man dann mal richtig sucht.
Es scheint, als treten die Ungenauigkeiten des Tests erst im Laufe der Epidemie zutage. Weshalb war das nicht schon vorher bekannt?
Ich kann es nicht verstehen, weil Amtsärzte, das heißt Leiter von Gesundheitsämtern, so wie ich es auch war 13 Jahre lang, die sind eigentlich geschult, dass sie sich fragen, ist das auch wirklich so, was ich da finde, was mir berichtet wird. Die sind vorsichtig auch, weil die erlassen Verwaltungsakte, das heißt, die schränken Menschen ihrer Freiheit ein. und dafür sind sie haftbar, dass sie das sorgfältig machen. Und deshalb wundert es mich, dass sie einfach so Tests benutzen und gar nicht hinterfragen, wie werden die Tests gemacht, was genau messen sie, welche Fehlerquoten haben sie. Es gibt ja inzwischen 300 Tests weltweit oder mehr. Und die Labore basteln sich ihre eigenen Tests nach dieser Bauanleitung von Herrn Drosten zusammen und sind sehr, sehr unterschiedlich. Auch in den Ringversuchen, die es da mal gegeben hat, haben sich Fehlerquoten von 6, 7, 8 bis 9% gezeigt, wenn andere Coronaviren zum Beispiel dort in der Umgebung eine Rolle spielen oder in der Vergangenheit eine Rolle gespielt haben. Und das sind riesige Fehlerquoten. Stellen Sie sich vor, Sie haben 9% Fehlerquote, haben 1000 Leute untersucht und dann haben sie dann in ihre 90 Positiven. Dann, das ist völlig klar, dass da eine Panik herrscht und dass das zu völlig falschen Reaktionen führt. Also die Ämter müssten das wissen, die Medizinaluntersuchungsanstalten der Länder müssten das wissen. Da gibt es Hygieneinstitute, die das wissen müssen. Und die leitenden Medizinalbeamten der Länder müssten da geschult sein, müssten auf Qualitätskontrolle drängen. Das ist ein Test, der nicht validiert ist. Die Europäische Union hat uns ermahnt, hat Deutschland ermahnt und die anderen Länder ermahnt, lasst den Test validieren. Das ist komisch. In der Lebensmittelproduktion, im Veterinärwesen, da haben sie Tests, die sind validiert. Die benutzen die Tierärzte. Selbstverständlich, wenn die irgendeinen Test benutzen und bei ihrer Massentierhaltung, bei Hühnern dann plötzlich einen falsch positiven Befund kriegen, dann wird das sehr teuer. Dann müssen sie die alle impfen und hat das unheimliche Konsequenzen, was die Verwertung des Fleisches angeht und so weiter. Und dann, da passen die schon auf, dass die Tests auch nicht falsch positiv sind. Aber hier bei uns Menschen plötzlich wird dieser Test einfach so benutzt, der eigentlich als Inhouse-Test nur als Inhouse-Test zugelassen ist und keine Validierung hat, keine amtliche Prüfung durchlaufen hat, kein Medizinprodukt, sonst die Tests. Also, dass die das alle mitmachen, dass auch das Brieffarm das mitmacht als zuständige Zulassungsbehörde, das ist schon sehr erstaunlich.
Wäre ein zu schneller Rückzug aus der bisherigen Corona-Politik für die Verantwortlichen ein Gesichtsverlust?
Also wenn es nur so wäre, dass die Leute jetzt Rückzugsmöglichkeiten brauchen, um ihr Gewicht nicht zu verlieren, gerne. Hauptsache, sie ziehen sich zurück mit diesem Blödsinn. Aber wenn das Ganze aufrechterhalten wird und immer wieder neue Tricks gemacht werden, um die Angst aufrechtzuerhalten, nur damit wir einen Impfstoff dann akzeptieren, der mal eben kurz zusammengeschustert wird und der wahnsinnig gefährlich ist, da ist mein Verständnis dann längst zu Ende. Das würde ich bekämpfen. Also diesen Impfstoff, der in so kurzer Zeit zusammengeschustert wird, der völlig neue Methoden anwendet, wenn der an Millionen oder Milliarden Menschen, wie man das im Fernsehen hören konnte, verwendet werden soll, ist das völlig unverantwortlich. Das ist verbrecherisch, sowas zu machen.
Was unterscheidet eine klassische Impfung von einer RNA-Impfung, die aktuell im Kampf gegen Corona entwickelt wird?
Nur die aktive Immunisierung. Wenn Sie Antikörper geben, geben Sie ein Medikament. Das ist auch schon keine Impfung. Eine Impfung ist praktisch ein Training für das Immunsystem des Geimpften. Das heißt, Sie geben dort ein irgendwas, was ihn nicht krank macht, aber was so ähnlich aussieht wie etwas, was ihn krank machen könnte. Und dann bildet der Körper dann dagegen Abwehrstoffe und kann sich dann wehren, wenn das krankmachende Ereignis dann wirklich mal käme. Und das wäre eine Impfung, wie wir sie kennen. Aber das, was jetzt gemacht wird, das ist praktisch, dass man die Produktion des Impfstoffes, dass man die Falle oder des Antikörpers, der sonst gespritzt wird, dass man die verlagert in die Zellen der Menschen selbst. Das heißt, dass man die eigenen Zellen, die körpereigenen Zellen derjenigen, die so behandelt werden, zu Bioreaktoren macht für die Produktion von Fremdstoffen, gegen die dann sich das Immunsystem wehren soll. Und das soll uns dann angeblich immun machen. Das ist sehr komplex. Dadurch spart man sich die Impfstoffproduktion. Dadurch muss man keine Eier mehr bebrüten. Dadurch muss man keine Bioreaktoren mehr anwerfen, sondern man nimmt einfach RNA und spritzt die und die gehen dann in irgendwelche Zellen. Wir wissen noch nicht mal genau, in welche Zellen sie gehen. Selbst das hat man bisher nicht richtig kontrollieren können. Und diese Zellen, die fangen dann an, Stoffe zu produzieren, Glykoproteine zu produzieren, die es auch auf der Oberfläche von den Erregern geben soll. Und dann hat man die Hoffnung, dass dann eben unser Körper sich, wenn die Erreger kommen, die eine gleiche Oberfläche haben wie die Stoffe, die unser Körper produziert hat, dass dann wir uns dagegen wehren können. Das ist sehr theoretisch. Und da gibt es unheimlich viele Fehlermöglichkeiten, abgesehen davon, dass wir gar nicht wissen, wie unsere genetische Steuerung in den Zellen darauf reagiert. Denn alle Lebensprozesse sind rekursiv. Das heißt, wir verändern was und der Gesamtorganismus reagiert darauf. Wir haben zum Beispiel ein System, welches veränderte Zellen erkennt. Das ist Teil unseres Immunsystems. Wir haben T-Lymphozyten, wir haben Killerzellen, die patrouillieren durch unser Gewebe und die erkennen Zellen, die nicht so sind, wie sie sein sollen, wo was Fremdes drin ist. Sei es, dass da Krebs wächst, sei es, dass da eben Viren drin sind, sei es, dass eben da, ob das nun von Viren ist oder ob das eine künstlich zugeführte RNS ist, das erkennen die und dann töten sie diese Zellen ab. Und wenn wir jetzt die Menschen so genetisch verändern, wenn wir ihnen also diese Messenger-RNA dort spritzen und zuführen, dann kann es sein, dass diese Killerzellen kommen und die jeweils befallenen oder so veränderten Zellen dann abtöten. Und wenn wir nicht mal wissen, wo diese Zellen liegen, in welchem Organ, ob die in der Leber, im Gehirn oder sonst wo liegen, dann kann das doch erhebliche Krankheitssymptome machen. Abgesehen davon, dass es zu einer überschießenden Reaktion unseres Immunsystems führen kann. Und das ist dann sowas, wie wir es sehen, bei ganz schlimmen Verläufen von Viruspneumonien zum Beispiel. Also das kann tödlich enden. Das ist gefährlich. Und vor allen Dingen kann man sowas nicht in einem Jahr oder anderthalb Jahren entwickeln und dann Millionen oder sogar Milliarden von Menschen geben. Stellen Sie sich vor, nur bei einem Tausendstel geht das schief, die kriegen Krebs, da passiert was Schlimmes, dann ist das unvorstellbare Zahlen von Elend und von Leid, die dadurch entstehen würden. Und das Schlimme ist ja, die uns das verkaufen wollen, die wissen das auch. Denn die haben sich freistellen lassen von jeder Haftung. Das heißt, das ist für mich völlig unverständlich, dass man einer Industrie, die uns ja schon mehrfach bewiesen hat, dass sie uns betrügt, zum Beispiel mit der Schweinegrippe, dass sie uns einen Impfstoff unterjubelt, der gefährlich ist, dass sie die Schäden, die dadurch entstehen, ja, gerne bezahlt, weil das Geschäft so gut ist, dass sich das immer wieder lohnt. Das heißt, dass eine solche Industrie, die unverantwortlich gehandelt hat in der Vergangenheit, häufig schon unverantwortlich gehandelt hat, dass man die von jeder Haftung freistellt und sie dann etwas machen lässt mit uns, was so riskant ist und so gefährlich ist, und uns noch Angst macht und unter Druck setzt. Ich finde, das müssen wir auf alle Fälle, das dürfen wir auf keinen Fall zulassen, das müssen wir ja beenden.
Durch die Medien wird oft vermittelt, dass die niedrigen Infektions- und Todeszahlen in Deutschland ein Resultat der guten Corona-Politik der Regierung sind. Darf die Bundesregierung jetzt nicht stolz auf sich sein?
Die Maßnahmen sind auch viel später angefangen, als die Infektionswelle schon im Abklingen war. Und als die Maßnahmen anfingen, da gab es eine Übersterblichkeit sogar. Und diese Übersterblichkeit ist auch in anderen Ländern zu sehen. Die ist mehr ein Zeichen der Fehlbehandlungen und Nichtbehandlungen, die durch dieses Lockdown dann entstanden sind. Ich habe gerade gehört, dass die deutschen Krankenhäuser 11,5 Milliarden kriegen dafür, dass sie ihre Betten haben leer stehen lassen in dieser Phase. Wir wissen, dass in dieser Zeit viele Menschen nicht zur Behandlung gegangen sind. Allein das kann man schon aus der Frequenz der Arztbesuche kann man das sehen, dass es stark zurückgegangen ist. Aber auch in die Krankenhäuser sind die Menschen nicht gegangen, in die Notaufnahmen durch das Lockdown. Das heißt, viele Menschen sind nicht rechtzeitig behandelt worden, Krebserkrankungen sind nicht weiter behandelt worden, geplante Eingriffe sind verzögert worden und dadurch ist wahrscheinlich auch schon mal ein Schaden entstanden. Mal ganz abgesehen von den Notsituationen und von den vielen armen Menschen, die vereinsamt sind, die aufgegeben haben in den Altenheimen. Also was ich da an Berichten gehört habe von Leuten, die mit den Altenheimen sehr viel zu tun haben, mit Angehörigen sehr viel sprechen. Da gibt es Selbsthilfegruppen, die uns berichtet haben, das sind so schreckliche Geschichten, das ist so grausam, dass viele sehr alte Menschen dann eben keine Lust mehr gehabt haben, keine Leute mehr hatten, mit denen sie sprechen konnten oder ruhig gestellt wurden, weil kein Personal da war. Nebenwirkungen von Sedativa möglicherweise auch dann verstorben sind und alte Menschen zu viel Beruhigungsmittel kriegen, aspirieren sie, bewegen sich nicht, kriegen Infektionen in der Lunge. Und also da sind so viele Komplikationsmöglichkeiten, die durch Vernachlässigung ganz schnell zum Tode führen bei alten Menschen. die werden wir sicherlich nicht alle rauskriegen. Aber das Risiko, das ist durch das Lockdown entstanden und hat sicherlich seine Folgen gehabt. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Spanien, auch in Belgien sehr, sehr stark. Auch in Schweden, wo die Altenheime ja privatisiert worden sind und wo sehr viel billiges Personal aus dem Ausland dann reingeholt wurde, was dann plötzlich nicht mehr zur Verfügung stand. Also da müssen schlimme Dinge in Europa passiert sein. Man sieht das ja, dass während der Lockdown-Zeit in einigen Ländern die Sterblichkeit ganz stark angestiegen ist. England, Belgien, zum Beispiel Spanien, Italien, ganz stark angestiegen ist. Da gibt es eine ganz kurze, harte Welle. Nicht so breit wie sonst in der Influenza-Welle oder in der Grippe-Welle, sondern da gibt es eine spitze, hohe Zacke dann in einigen Ländern und in anderen Ländern gar nichts. Das kann nicht an einem Virus liegen. Das gibt es nicht. Dass es ein Virus gibt, weil es im einen Land so wirkt und im anderen Land anders wirkt, das gibt es nicht. Das muss an der Reaktion des Gesundheitssystems, des Systems gelegen haben, was mit dieser Angst umgegangen ist, entweder besser umgegangen ist oder schlechter umgegangen ist.
Die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten hatte in einem Interview ihre kritische Sichtweise als politisch motiviert bezeichnet. Wie verstehen Sie diese Aussage?
Ich bin kein Anhänger der AfD. Ich bin immer noch SPD-Mitglied, liege aber mit der Politik, die meine Partei macht in Sachen Corona, liege ich völlig überquer. Was Herr Lauterbach macht, ist unverantwortlich. Eine politische Agenda, ja, natürlich habe ich eine. Aber die politische Agenda, die bezieht sich auf Strukturen, die bezieht sich nicht auf Parteipolitik, überhaupt nicht. Sondern ich möchte gerne die Pflege wieder in die Kommune holen. Ich möchte die Geschäftemacherei aus dem Gesundheitswesen vertreiben, denn dass die Leute sich freuen, wenn Leute krank sind, das passt nicht, das ist nicht in Ordnung. Und Krankheit ist eine Last, die es zu tragen gilt, aber ist kein Markt, kein Geschäftsplatz primär, wo man viel Geld verdienen kann, denn da würde man sich ja über jede Krankheit freuen. Und das ist das Perverse, was wir zurzeit ja auch erleben. Und das sind Fehlanreize, die wir haben. Also ich habe eine politische Agenda, was Gesundheitspolitik angeht, was kommunale Politik angeht. Ja, ich kann mir Sachen vorstellen, die man besser machen könnte, sagen wir es mal so. Aber ich bin da mit keiner Partei irgendwie. Und ich finde es schlimm, die AfD, die setzt sich da jetzt die Bilder von praktisch Honig saugen, dass die anderen nichts machen. Und tut so, als würde sie es alles besser machen, aber der glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube und ich bin da total falsch verstanden. Ich bin weiterhin ein linker Sozialdemokrat und suche nach Möglichkeiten, Mehrheiten für vernünftige Lösungen zu kriegen. Aber das tue ich nur dadurch, dass ich eben inhaltlich meine Meinung sage und hoffe, dass das diskutiert wird und hoffe, dass das Menschen verstehen. Ich bin früher immer in den großen Sendern aufgetreten, noch bis vor kurzem. Also die haben ZDF, ARD und überall habe ich ja dauernd in irgendwelchen Sendungen auch dann was sagen können. Und ich habe mich nicht so sehr verändert, aber die Welt hat sich verändert.
Was treibt Sie an, sich in dieser polarisierten Stimmung weiterhin mit Ihrer Meinung zu exponieren?
Wissen Sie, wenn Sie mal auf meine Homepage gucken, da ist sowas, hinten sind so Veröffentlichungen oder sowas steht da. Und da habe ich jetzt zum Beispiel, da gibt es so eine Geschichte über die Schweinegrippe 2009, 2010. Da war ich ja im Europarat und habe dann den Untersuchungsausschuss beantragt und habe ihn auch begleitet und habe ihn auch qualitativ sehr mitgesteuert. Und das war ja sehr erfolgreich. Und ich habe dann, das steht da auch auf dem, da habe ich eine E-Mail gekriegt von der Pressestelle des Europarats. Die haben sich bei mir ausdrücklich bedankt. Und der Europarat ist in den ganzen Jahren, Jahrzehnten, ist der nicht so in den Medien, so positiv in den Medien gewesen, wie durch diese Aktion. Die Pressestelle des Europarats hat sich bei mir bedankt für meine Aktion in Sachen Schweinegrippe. Und die haben insgesamt, also, weiß nicht, 3000 oder so viel Pressemeldungen. Die haben irre viel Pressemeldungen, Welt aus Japan, aus der ganzen Welt gesammelt. Und von den 3000 war 2000 Mal, haben sie mir gesagt, ganz stolz sei mein Name erwähnt worden. Das war vor 10 Jahren.
Wenn Sie beim Schweinegrippeskandal von vor 10 Jahren richtig lagen, die Analyse von Herrn Professor Drosten damals aber weitgehend unzutreffend war, wie kommt es dann, dass die Medien jetzt dazu übergegangen sind, Sie als einen Verschwörungstheoretiker darzustellen?
Ich habe ja einen Bericht gemacht, auch für den Europarat. Der war eigentlich ein ganz guter, ein erfolgreicher Bericht. Da habe ich Indikatoren für die entwickelt. Mit Freedom House und mit Reporter ohne Grenzen, habe Anhörungen gemacht, haben wir 26 Indikatoren entwickelt, mit denen man messen kann, ob die Medien in einem Staat, der zum Beispiel Mitglied bei der Europäischen Union werden möchte, die Krisekriterien erfüllen und ihre Rolle für die Demokratie erfüllen. Und viele der Medien, viele dieser Indikatoren, die sagten was über die Unabhängigkeit der Medien, einerseits von der Wirtschaft, aber andererseits auch von der Politik. Sie wissen ja, früher im Ostblock oder in den absolutären Ländern, wenn Sie in Russland oder in der Türkei was in den Medien sagen, haben Sie Schwierigkeiten mit der Politik. Und bei uns ist die Wirtschaft eben, die kauft die Zeitung einfach und sagt, was da drin stehen muss. Und wir haben diese institutionelle Korruption der Medien. Die ist für mich immer schon ein Thema gewesen und die sehe ich jetzt auch. Ich sehe auch die institutionelle Korruption der Wissenschaft, die ja auch abhängig ist, dass sie publiziert wird, die von Peer Reviews abhängig ist und wo ein wahnsinniger Druck gemacht wird. Ich habe für den ISM da mal eine Veranstaltung gemacht. Da ging es genau um die Aufgabe der Wissenschaft, doppeldeutig. Die Aufgabe, nicht? Da ging es um die Drittmittelgeschichten und um die Abhängigkeit von Sponsoren, um das Nichtveröffentlichen von unliebsamen Ergebnissen und all diese Dinge. Und das erleben wir jetzt ganz, ganz wie die Auswirkungen dieser institutionellen wissenschaftlichen Korruption. Die erleben wir jetzt. Wir wissen gar nicht mehr, wem wir glauben sollen. Da kommt irgendein Virologe, der erzählt uns was, dann kommt ein Epidemiologe, dann kommt die Johns Hopkins University, die Geld kriegt von irgendjemand und dann, also das ist schwierig, sich da noch zu orientieren. Und wenn wir das nicht schaffen, diese institutionelle Korruption in den Medien und in der Wissenschaft, das sind ja ganz wesentliche Punkte, die uns die Entscheidungsgrundlagen auch für die Politik liefern. Die Wissenschaft, da muss man sich doch verlassen können. Atomkraft ja, Atomkraft nein, Gentechnik ja, Gentechnik nein. Da fragt man als Politiker die Wissenschaft. Und wenn die käuflich ist, dann weiß man nichts mehr. Dann weiß man nur noch, da will einer Geld verdienen. Und das ist ein Riesenproblem. Und wenn das ein grundsätzliches Problem, ein politisches Problem, wo wir die Regeln anschärfen müssen, wo wir uns überlegen müssen, was brauchen wir, um das Gemeinwohl resilient zu erhalten? Was brauchen wir, was müssen wir machen, damit diese Sekundärinteressen.
Das war der RT Deutsch Podcast.